Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Mittwoch, den 31. Mai. Heute mit den folgenden Themen.
Unsere wichtigste Forderung ist, dass es eine referendumsfähige Vorlage gibt. Das heißt, dass es zum Beispiel ein Gesetz gibt mit dem Finanzierungsrahmen für neue Kampfflugzeuge, zu dem nachher ein Referendum ergriffen werden kann.
Ein Volksnein scheint nur dann ein Volksnein zu sein, wenn es zu den Plänen der SVP passt. Der Vorsteher des Militärdepartements Guy Parmelin will neue Kampfjets, zur Not auch ohne Zustimmung der Bevölkerung. Und
Greetings, I'm Governor Mike Pence. I'm not sure how they introduce me. The introduction I prefer is pretty short. I'm a Christian, a conservative and a Republican in that order.
Was passiert, wenn Donald Trump über die Russland-Affäre stolpert? Wir nehmen ein mögliches Amtsenthebungsverfahren und seinen Nachfolger Mike Pence unter die Lupe. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Michael Spahr, welche politischen Themen geben denn momentan zu reden?
Ja, zu reden gibt im Moment der Entscheid des Militärdepartements VBS, dass die Schweiz auf jeden Fall neue Kampfjets kaufen muss. Wir haben es vorher in der Vorschau schon gehört. Vielleicht erinnert ihr euch noch, liebe Hörer und Hörerinnen, vor gut 3 Jahren hat das Schweizer Stimmvolk die Anschaffung von neuen Kampfjets Bach abgeschickt. Der geplante Kauf des schwedischen Gripen, um die Tigerflotte zu ersetzen, erlitt an der Urne eine Absage. Trotzdem will das VBS daran festhalten, dass die Schweiz eine Luftwaffe braucht. Nicht nur die Tigerflieger, sondern auch die FA-18-Flotte soll in den nächsten 2 Jahrzehnten ersetzt werden. Der Leiter des VBS, Bundesrat Guy Parmelin von der SVP, setzte deswegen gleich 2 Experten Innenkommissionen ein. Gestern veröffentlichten diese ihre Berichte. Darin skizzieren sie 4 mögliche Szenarien. Alle beinhalten den Kauf von neuen Kampfjets. Brisant ist, bei keinem der 4 Szenarien soll das Volk darüber befinden können. Die Ausgaben werden einfach im ordentlichen Militärbudget verbucht, über das nur das Parlament abstimmen darf. Ein Szenario zur Abschaffung der Luftwaffe gibt es nicht. Ein Szenario übrigens, das immer wieder von der armeekritischen Gruppe Schweiz ohne Armee, XOA, ins Spiel gebracht wird. Katrin Hiss wollte deshalb von Levin Lempert von der XOA wissen, wie sich die XOA denn eine Schweizer Luftwaffe heute noch vorstellt.
Die XOA stellt sich hinter das Prinzip einer Luftpolizei, das heisst eine Luftpolizei mit maximal 12 Kampfjets, die dafür sorgt, dass wenn zum Beispiel ein Flugzeug einen Radarausfall hat oder sich irgendwie verirrt hat, dass Kampfjets aufsteigen können und Warnschüsse abgeben können oder Lichtsignale geben können.
Nun haben die Begleitgruppen des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS, gestern 4 mögliche Szenarien vorgestellt für den Kauf von neuen Kampfjets. Gibt es eines, mit welchem Sie von der XOA etwas anfangen können?
Grundsätzlich nicht. Die Szenarien 1 und 2 mit 55 bis 70 Kampfjets bzw. 40 Kampfjets sind klar überdimensioniert für uns. Verschlingen etliche Milliarden Franken und dieses Geld fehlt dann an anderen Orten, bei der Gesundheit, bei der Bildung und so weiter. Das Szenario 3 kommt uns noch am nächsten. Es geht darum, 30 neue Flieger als Ersatz für die gesamte Flotte zu kaufen. Doch auch da sagen wir, wie gesagt, 12 Jets ist das Maximum und 30 ist immer noch deutlich übertrieben. Beim Szenario 4 muss klar gesagt werden, da handelt es sich nur um einen Ersatz der Tigerflotte durch 20 Flugzeuge und dann in den 2030er Jahren ein folgender Ersatz der FA-18-Flotte. Und das ist eigentlich das, was die Bevölkerung abgelehnt hat, als sie den Gripen ablehnte, weil es auch da ja nur um den Ersatz der Tigerflotte ging und Szenario 4 entspricht eigentlich der Abstimmung 2014.
Und haben die Begleitgruppen des VBS gestern diese vier Szenarien vorgestellt. Dabei wollen sie bis zu 18 Milliarden Franken ausgeben für neue Militärflugzeuge. Was fordern Sie nun vom VBS?
Unsere wichtigste Forderung ist, dass es eine referendumsfähige Vorlage gibt. Das heißt, dass es zum Beispiel ein Gesetz gibt mit dem Finanzierungsrahmen für neue Kampfflugzeuge, zu dem nachher ein Referendum ergriffen werden kann. Weil das Wichtigste aus unserer Sicht ist, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat, über diesen Kauf abstimmen zu können. Und wir würden garantiert auch ein Referendum sammeln. Und falls es nicht dazu kommen würde und sich die bürgerliche Mehrheit im Parlament durchsetzt mit ihrer Missachtung des Votums zum Gripen, dann wäre auch eine Volksinitiative denkbar.
Soweit Levin Lempert von der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA. Laut den Expertinnenkommissionen für die Beschaffung neuer Kampfjets soll das Parlament bis in 5 Jahren entscheiden, welches Szenario zum Zug kommt. Wir kommen zu weiteren Meldungen. Wasserpredigen und Weintrinken, das macht offenbar der Schweizerische Bauernverband. Laut Recherchen der SRF-Rundschau kämpft der Verband zwar gegen den billigen Import von Palmölprodukten, gleichzeitig scheint es gang und gäbe unter den Verbandsmitgliedern zu sein, den Tieren Palmölprodukte zu verfüttern. 5'000 Tonnen oder 200'000 Futtersäcke voller Palmfette wurden in der hiesigen Landwirtschaft letztes Jahr verfüttert. Gegenüber der Rundschau gelobte Bauernverbandspräsident Besserung, Bauernverbandsritter Besserung. Er gesteht den Fehler ein und verweist darauf, dass Palmöl im Tierfutter sei nicht als solches deklariert gewesen. Der Vorstand des Verbands habe nun beschlossen, Palmölprodukte aus der Schweizer Landwirtschaft zu verbannen. Der Abbau von Palmöl, vor allem in tropischen Ländern, führt zur Abholzung von Wäldern. Außerdem werden im Zusammenhang mit der Palmölproduktion immer wieder Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen aufgedeckt. Wir bleiben beim Thema Menschenrechte. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat einmal mehr die Schweiz verurteilt, diesmal wegen einem Verstoß gegen das Folterverbot. Das, weil die Schweizer Behörden einen Sudanesen ausschaffen wollten, der in seinem Heimatland an Leib und Leben bedroht ist. Der Mann war sowohl im Sudan als Journalist und politischer Aktivist tätig, als auch jetzt hier in der Schweiz. Das sudanesische Regime beobachtet die Aktivitäten von Oppositionellen auch im Ausland. Bei einer Ausschaffung in den Sudan würden dem Mann mit großer Sicherheit Haft und Folter drohen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßt den Entscheid des Gerichtshofes. Dies solle die Schweizer Migrationsbehörden ermutigen, besser zu recherchieren bei Fällen, wo Menschen nach der Ausschaffung ins Heimatland Gefängnis droht. Ja, das Thema Ausschaffung in sogenannt sichere Länder ruft immer wieder Diskussionen hervor. Zum Beispiel Afghanistan ist so ein Land, das zuweilen jetzt schon wieder als sicher eingestuft wird, auch wenn Dinge passieren, wie so eben. Mindestens 80 Tote und über 300 Verletzte forderte ein Bombenanschlag in Kabul heute Morgen. Das melden internationale Medien. Die Bombe detonierte in einem Lastwagen in einem Quartier mit vielen Läden, Restaurants, Bürogebäuden und internationalen Botschaften. Laut Al Jazeera gilt dieses Quartier als ausgesprochen sicher. Dass sich ein Bombenanschlag ausgerechnet dort ereignen könne, sei sehr bedenklich. Bis Redaktionsschluss dieser Sendung war noch nicht klar, wer für den Anschlag verantwortlich ist. In der Vergangenheit haben in Afghanistan meist Taliban oder die Gruppierung Islamischer Staat solche Terrorattacken ausgeführt. Jetzt kommt gerade noch eine Meldung rein, dass sich die Taliban von diesem Anschlag distanzieren.
Rebe Info.
So amazing. Einfach fantastisch. Dies schrieb Donald Trump ins Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Es gibt kaum einen Fettnapf, den der 45. Präsident der USA auslassen würde. Und auch seine politischen Entscheide sorgen regelmäßig für Stirnrunzeln, nicht nur hier in Europa, sondern zunehmend auch in den USA. Die Rufe nach Absetzung des Präsidenten werden entsprechend immer lauter. Ein sogenanntes Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren, könnte Donald Trump entmachten. Doch wie genau funktioniert ein solches Verfahren? Was würde nach einer Absetzung von Donald Trump passieren? Und wer ist dieser Mike Pence, der in Trumps Fußstapfen treten würde? Katrin Hiss und Michael Spahr haben sich informiert.
Do you believe in evolution, sir?
Do I believe in evolution? I embrace the view that God created the heavens and the earth and the seas and all that's in them.
Right,
and
but you believe in evolution as the way
means,
he did it.
The means, Chris, that he used to do that, I can't say, but I do believe
you can't,
in that
well,
fundamental
do you believe,
truth.
Did you take biology in school? Did you take science, which is all based on evolutionary belief?
I believe with all my heart that God created the heavens and the earth, the seas and all that is right. in them. How he did that, I'll ask him about someday.
Auf die Frage, ob er an die Evolution glaubt, weicht er aus und spricht über Gott. Mike Pence, der mögliche zukünftige Präsident der USA, verfolgt also eher einen Kreationismus als Wissenschaftlichkeit. Aber beginnen wir von vorne. Was müsste überhaupt passieren, damit der Vizepräsident die Macht übernimmt?
Eine Möglichkeit wäre natürlich der Tod des Präsidenten. Die andere Möglichkeit ist ein sogenanntes Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren. Als Gründe dafür gelten laut Verfassung Verrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen.
Donald Trump hat Verbindungen zu Russland, das ist mittlerweile klar. Noch nicht klar ist jedoch, wie eng sich die russische Regierung und das Team um den US-Präsidenten tatsächlich sind. Aber reichen diese Verflechtungen nicht bereits aus, um ein sogenanntes Impeachment einzuleiten?
Ob ein Impeachment eingeleitet wird, liegt allein im Ermessen des Repräsentantenhauses. Das ist die eine Kammer des amerikanischen Parlaments und entspricht in ungefähr unserem Nationalrat. Dessen Justizkommission müsste verschiedene Anklagepunkte erarbeiten. Das Repräsentantenhaus müsste diese dann verabschieden.
Und das dieses Repräsentantenhaus eine Liste mit Anklagepunkten gutheißt, wäre wohl im Moment eher schwierig. Zurzeit sind rund 55% der Sitze im Repräsentantenhaus von Republikanern und Republikanerinnen besetzt.
Genau, in dieser ersten Hürde für ein Amtsenthebungsverfahren müssten bereits 24 ParlamentarierInnen das Lager wechseln. Bereits 24 RepublikanerInnen müssten gegen ihren eigenen Präsidenten stimmen. Zurzeit hält die Grand Old Party aber noch stark zu ihrem Präsidenten.
Das heißt, damit es zu einer Absetzung kommt, müssten in erster Linie die Mitglieder der Grand Old Party oder eben der Republikanischen Partei überzeugt werden, dass Trump abgesetzt werden muss.
Schafft es dann die Forderung nach einer Amtsenthebung durch das Repräsentantenhaus, so kommt sie in die kleine Kammer zum Senat. Dieser muss dann mit einer Zweidrittelsmehrheit das Verfahren gutheißen. Danach ist der Präsident seines Amtes enthoben. Der Vizepräsident übernimmt dann per sofort seine Geschäfte. Doch auch im Senat sind die RepublikanerInnen in einer Mehrheit. Und ein Impeachment schadet dem Ruf der Partei sehr, welche den abgesetzten Präsidenten einsetzte. Bis anhin kritisieren nur wenige RepublikanerInnen öffentlich den Präsidenten. Die große Frage ist also, wann lassen Sie Trump fallen? Wann wird Ihnen das Wohl des Landes wichtiger sein als die Loyalität zu Ihrem Präsidenten?
Bis anhin gab es erst 3 Fälle von Impeachment. Der erste war Andrew Johnson vor bald 150 Jahren. Wegen seiner Blockadehaltung gegenüber dem Kongress wollte das Repräsentantenhaus ihn seines Amtes entheben. Er legte unter anderem ein Veto ein, als dieser befreiten Sklaven und Sklavinnen Bürgerrechte verleihen wollte. Seine Anklage kam jedoch beim Senat nicht durch. Er blieb Präsident. Der zweite Impeachment-Fall ist unter dem Schlagwort Watergate wohl vielen ein Begriff. Präsident Nixon kam vor über 40 Jahren einer Anklageerhebung jedoch zuvor, indem er selbst seinen Rücktritt erklärte.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Damals versuchten Agenten, die Wahlkampfzentrale seiner politischen Gegner und Gegnerinnen der Demokratischen Partei abzuhören. Watergate war der Sitz des demokratischen Wahlkampfteams damals. Vor bald 20 Jahren kam es zum dritten Impeachment-Fall in der Geschichte der USA. Damals wurden wegen der Lewinsky-Affäre Ermittlungen gegen Bill Clinton aufgenommen. Auch dieses Impeachment scheiterte, wie das von Johnson über 100 Jahre zuvor, an der Zweidrittelmehrheit im Senat. Das Impeachment-Verfahren ist also ein schwieriges Verfahren, aber gehen wir mal davon aus, dass die Republikanische Partei oder ein großer Teil dieser Partei auch einmal genug von Trumps Unfähigkeit, das Präsidialamt auszuüben hat, dann könnte es Realität werden oder es könnte ja auch zu einem Attentat auf Donald Trump kommen. Sein Vize Mike Pence würde dann die Geschäfte übernehmen. Wären die USA mit ihm dann besser bedient?
Ich glaube, realpolitisch würde es keinen großen Unterschied machen, wenn Mike Pence das Amt des US-Präsidenten übernehme. Ihm zugutehalten könnte man jedoch, dass er im Gegensatz zu Trump auf dem internationalen Parkett wohl ein No-Drama-Präsident wäre. Die sogenannten World Leaders wüssten, wie mit ihm umzugehen ist, wohingegen man bei Trump nie ganz sicher ist, ob er bei einem falschen Wort gleich einen Krieg anzettelt. Mike Pence gilt als streng konservativer republikanischer Politiker. So wandte er sich kurz nach der Wahl Trumps und somit der Wahl von ihm zum Vizepräsidenten mit einer Ansprache an seine WählerInnen.
But my faith became my own when I made a personal decision to trust Jesus Christ during the spring of my freshman year in college. That night, my heart was literally broken wide, with gratitude and with joy. When I came to realize that what happened on the cross, in some small measure, actually happened for me. Because I truly do believe, in my heart of hearts, that what's been true for millennia is still true today. That if His people, who are called by His name, will humble themselves and pray, He'll again do as He's always done throughout the storied history of this nation. He'll hear from heaven, and He'll heal our land. This one nation, under God. Indivisible, with liberty and justice for all. Thank you for giving me the opportunity to address you today. May God bless you, your families, this community of faith, your church, and may God continue to bless the United States of America.
Er erklärte, wie er während des ersten Jahres im College zu Gott gefunden hatte. Er habe damals bemerkt, dass der Tod Jesus am Kreuz auch für ihn geschehen sei. Er sagt, wenn die Leute beteten, würde Gott das Land schon retten.
Mike Pence scheint also ein christlicher Fundamentalist zu sein. Er wurde im Jahre 2000 ins US-amerikanische Parlament gewählt. Ab 2012 amtete er dann als Gouverneur von Indiana. Wenn wir seine Politik in diesen Jahren anschauen, könnten wir möglicherweise einen Schluss ziehen, wie er als Präsident agieren würde.
Genau, und fangen wir doch gleich von vorne an, und zwar mit seinem Wahlkampf im Jahre 2000. Damals tat er sich unter anderem hervor mit der Forderung, HIV-Programmen die finanzielle Unterstützung zu entziehen. Das so eingesparte Geld wollte er Camps zur Verfügung stellen, in welchen Schwule und Lesben ihre Homosexualität wegbeten könnten. Bei seiner Wählerinnenschaft scheint diese Forderung gut angekommen zu sein. Er wurde in das Repräsentantenhaus gewählt. Während seiner Zeit im Parlament der USA oder als Gouverneur vom Bundesstaat Indiana hat sich immer wieder gezeigt, wie homophob und frauenfeindlich er ist. So stimmte er zum Beispiel gegen ein Gesetz, welches die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verbieten würde. Auch sprach er sich dafür aus, dass Angehörige der Armee seine oder ihre Homosexualität verschweigen müssen.
Als Gouverneur von Indiana schlug er dann 2015 den Religious Freedom Restoration Act vor, welcher nur nach massiven Protesten einiger Unternehmen und der Drohung, den Bundesstaat zu verlassen, entschärft wurde.
Dieses Gesetz sollte es GeschäftsinhaberInnen erlauben, eine Dienstleistung zu verweigern wegen religiösen sogenannten Gefühlen. Das bekannteste Beispiel dazu: Wenn ein Homopaar eine Hochzeitstorte bestellte, dürfte die Bäckerin diesen Auftrag zurückweisen. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview aus dem Jahre 2015 zwischen dem Fernsehsender ABC und dem Gouverneur von Indiana, Mike Pence.
Do you think it should be legal in the state of Indiana to discriminate against gays or lesbians?
George,
it's a yes or no question.
Hoosier, come on. Hoosiers don't believe in discrimination. This is about protecting the religious liberty of every Hoosier, of every faith.
Yes or no, should it be legal to discriminate against gays and lesbians?
George, you're following the mantra of the last week online, and you're trying to make this issue about something else.
Mike Pence ist auch als scharfer Abtreibungsgegner bekannt. So brachte er in seiner Zeit als Kongressabgeordneter 6-mal Gesetze zur Debatte, welche Planned Parenthood die Finanzierung entziehen würde. Planned Parenthood ist eine Not-for-Profit-Organisation, welche im ganzen Land ihre Dienste anbietet. 3% davon sind Schwangerschaftsabbrüche, daneben bieten sie in erster Linie jedoch Krebsvorsorgeuntersuchungen oder verschiedene Formen von Empfängnisverhütung an. In seinem Bundesstaat Indiana setzte Mike Pence durch, dass abgetriebene Föten beerdigt werden müssen.
You know, I've long believed that a society can be judged by how we care for our most vulnerable. The aged, the infirm, the disabled, and the unborn.
Mike Pence, der aktuelle Vizepräsident der USA, ist also wahrscheinlich tatsächlich ein christlicher Fundamentalist und er inszeniert sich gerne auch als Mann vom Volk. Politisiert er denn wirklich auch für die Unter- und für die Mittelschicht?
Im Kongress stimmte Pence gegen eine Erhöhung des Mindestlohnes sowie gegen eine bessere Gesundheitsversorgung und Mietzinszuschüsse für arme Familien. Und er war gegen Steuererhöhungen für Reiche.
Ob die USA innenpolitisch also wirklich besser gestellt wären mit Mike Pence als Präsidenten, ist nicht klar. Und ob es dazu kommt, liegt in erster Linie in den Händen der Republikanischen Partei und deren Vertreter und Vertreterinnen im Parlament. Sie müssten Präsident Trump das Vertrauen entziehen und ein Impeachment-Verfahren erfolgreich durch den Kongress bringen.
Im November nächsten Jahres gibt es Kongresswahlen. Es ist durchaus möglich, dass sich die Mehrheitsverhältnisse dann ändern. Kämen die DemokratInnen dann auf mehr Sitze im Parlament als die RepublikanerInnen, so wäre das Amtsenthebungsverfahren viel leichter durchzubringen. In der Zwischenzeit versuchten JournalistInnen immer wieder, Mitglieder der Republikanischen Partei zu einer Stellungnahme über Trumps Politik zu bewegen. Meistens ohne Erfolg.
We reached out to 20 Republican senators and representatives to appear on this broadcast. We also reported and requested that someone from the White House join us at any point during our 2-hour broadcast to respond to the latest news. All declined our invitation.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 31. Mai. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag. Unter anderem berichten wir über die Aktion Walk to School und die Petition der UNIA für Pflegeberufe. Beigetragen zu dieser Infosendung haben Katrin Hiss und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.